Willkommen zu einer neuen Folge von Frings Prag, dem gemeinsamen Podcast von domradio.de und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Ich bin Marc Frings, der Generalsekretär des ZDK, und in diesem Podcast treffe ich spannende Menschen. Und wenn ich spannend sage, dann untertreibe ich in dieser Folge garantiert nicht. Mein Gesprächspartner ist deutscher Bürgermeister einer sehr großen Stadt, Vorsitzender einer Partei, die gerade an der Regierung beteiligt ist, überzeugter Europäer. Und das Bemerkenswerte: Dominik Fritz, den ich jetzt begrüßen darf, macht diese beeindruckende politische Karriere nicht in Deutschland, sondern in seiner Wahlheimat Rumänien. Herzlich willkommen, Herr Fritz.
Danke für die Einladung.
Ja, mit Ihnen, lieber Herr Fritz, will ich reden über die Demokratie in Europa, über Politikgestaltung zwischen Rathaus und Präsidentenpalast und der Frage nach Pragmatismus und Idealismus. Aber ich vermute, allein die Anmoderation verursacht bei unseren Hörerinnen und Hörern schon einen Knoten im Kopf. Erzählen Sie mal, wie ein Deutscher aus dem Südschwarzwald eine so bemerkenswerte Karriere zurückgelegt hat und jetzt den mächtigsten Politikern Rumäniens zählt.
Ja, das ist, wie Sie sich vorstellen können, natürlich eine lange Geschichte. Ich versuche, sie mal auf Podcast-Länge zurechtzuschneiden. Ich selber habe keinerlei familiäre Wurzeln oder sonstige Bindungen nach Rumänien. Es gibt ja dort eine große deutsche Minderheit auch, sowohl die Siebenbürger Sachsen als auch die Banater Schwaben, die also deutschsprachig sind, aber denen bin ich nicht zugehörig, sondern bin tatsächlich zum ersten Mal nach dem Abitur mit dem Freiwilligendienst der Jesuiten nach Rumänien gekommen, habe in Temeswar für ein Jahr in einem Kinderheim gearbeitet als Freiwilliger. Und das war in der Stadt Temeswar in Westrumänien, im Banat, die Hauptstadt des Banates. Und habe mich in diesem Jahr unglaublich in diese Stadt verliebt, vor allen Dingen. Weniger als in das Land, muss ich jetzt sagen, sondern wirklich in die Stadt. Das ist also eine tolle K&K-Stadt mit sehr, sehr reichem kulturellen Hintergrund, in der seit Jahrhunderten Deutsche, Rumänen, Ungarn, Bulgaren, Slowaken miteinander leben, die sehr vibriert, in der auch 1989 die Revolution ihren Ausgang gefunden hat, die dann am Ende Ceausescu gestürzt hat. Und das hat mich damals als junger Mann unglaublich fasziniert. Ich bin dann immer wieder zurückgekommen, habe mich dort eingebracht in verschiedene soziale und kulturelle Projekte, habe aber ansonsten in Deutschland mein Studium und meine berufliche Karriere gemacht und habe mich immer ferngehalten von der rumänischen Politik, die ich als sehr verwirrend immer empfunden hatte und vielleicht auch etwas brutal. Das hat sich dann geändert 2017, also mein Freiwilligendienst, das war 2003, 2004, also schon vor langer Zeit. Und 2017, also viele Jahre später, dann gab es Massenproteste in Rumänien, Antikorruptionsproteste, wo ich dann auch das Gefühl hatte, ich kann da nicht mehr einfach nur zuschauen, so als wohlwollender Beobachter, der ab und zu mal vorbeikommt, und wollte dann im Grunde genommen für die Lokalwahlen 2020, hatte ich vor, jemanden zu unterstützen und dem Wahlkampf mitzuhelfen, um den damaligen Bürgermeister zu stürzen und, sage ich mal, einen jungen Bürgermeister, der sich auch dieses Korruptionsthemas annimmt und das große Potenzial der Stadt ausschöpfen würde, den zu unterstützen. Ich war damals Büroleiter von Altbundespräsident Köhler in Berlin im Bundespräsidialamt und hatte gedacht, ich nehme mir irgendwie 3-4 Monate Zeit, um ein bisschen Wahlkampf zu machen. Und habe dann niemanden gefunden, der gesagt hätte, da so einen Wahlkampf kann man gewinnen. Viele haben mir gesagt, ach, das ist irgendwie so ein Bürgermeister, der war schon 2 Mandate im Amt, der wird auf jeden Fall seine Wiederwahl gewinnen. Das rentiert sich gar nicht, da jetzt sich groß aufzubäumen. Und das hat mich so genervt, dass ich am Ende dann gesagt habe, ich mache selber und bin angetreten. Das geht mit dem rumänischen Wahlrecht, kann man als europäischer Staatsbürger mit Wohnsitz bei Lokalwahlen antreten, also auch bei Bürgermeisterwahlen. Das hat natürlich bis zu mir keiner so wirklich versucht. Und ich habe dann tatsächlich, gekündigt bei Horst Köhler und mit seinem Einverständnis auch, bin ich dann nach Temeswar festgezogen, ein Jahr vor der Wahl. Habe ein Jahr lang einen Wahlkampf gemacht und bin dann mit überwältigender Mehrheit gewählt worden. Der Bürgermeister, gegen den ich antrat, hatte dann verloren. Und so war ich dann über Nacht als deutscher Staatsbürger ohne rumänische Staatsbürgerschaft dann Bürgermeister der drittgrößten Stadt und des wichtigsten wirtschaftlichen Zentrums außerhalb von Bukarest. Und so hat die Geschichte dann seinen Lauf genommen. Das war vor 5 Jahren, vor knapp 6 Jahren, also im September, Oktober 2020 war das.
Und jetzt sind Sie der junge Bürgermeister, der mittlerweile eben auch national eine große Bedeutsamkeit hat, eben als Vorsitzender, der jetzt auch der Regierung angehört. Aber lassen Sie uns mal kurz da bleiben. Rumänien ist nicht immer ganz im Fokus der deutschen Politik, aber in den letzten Monaten und Jahren eben doch noch mal präsenter geworden. Es gab eine annullierte Präsidentschaftswahl, die auch von JD Vance letztes Jahr, das haben wir alle mitbekommen, auf der Münchner Sicherheitskonferenz kritisch aufgegriffen wurde, weil er eben auch ein Fragezeichen hinter europäische Demokratie Performance gesetzt hat. Es gibt jetzt einen neuen Präsidenten, es gibt eine fragile Regierung. Vor allem aber gibt es auch ein Haushaltsdefizit von, ich glaube, 10%, also dem schlechtesten in ganz Europa. Das alles sind jetzt Ihre Probleme und Ihre Herausforderungen zwischen Bukarest und Temeswar, Ihrer Stadt, in der Sie weiterhin Bürgermeister sind. Sagen Sie mal ganz konkret, wir zeichnen jetzt hier im April auf. Was ist die eine Entscheidung, die Sie in die aktuell gerade besonders umtreibt? Womit beschäftigen Sie sich jetzt vor allem, wenn Sie Politik machen in Rumänien?
Ja, das ist schwierig, denn natürlich, Sie können sich vorstellen, wenn man so ein Haushaltsdefizit hat, dann, um das runterzukriegen, dann sind das viele sehr, sehr schwierige Entscheidungen. Die Zahl der 10% glücklicherweise ist nicht mehr aktuell, sondern das war so, als wir die Regierung übernommen haben im Sommer letzten Jahres, also nach der dann wiederholten und dann aus meiner Sicht geglückten Präsidentschaftswahl, hat sich dann auch eine neue Regierung gebildet. Und wo wir dann auch beteiligt waren mit unserer Partei, die USR, das ist so eine junge, liberale, proeuropäische Antikorruptionspartei. Für dieses Jahr ist das prognostizierte Defizit bei etwas über 6% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist immer noch viel zu hoch, aber es ist zumindest, haben wir jetzt schon einige Sparmaßnahmen getroffen, leider auch ein bisschen die Steuern erhöht, die Mehrwertsteuer zum Beispiel, um das auszugleichen. Und naja, die schwierigste Aufgabe ist weiterhin einen Staat, der viel zu lange funktioniert hat oder über seine Verhältnisse gelebt hat, so zurechtzustutzen, dass das tragbar ist, ohne eben die Rechnung an die nächste Generation weiterzugeben. Und in dem Sinne unterscheidet sich das gar nicht so sehr von den Herausforderungen in anderen Ländern. Was natürlich nochmal doppelt das Ganze schwierig macht, ist das Aufkommen von rechtspopulistischen Bewegungen und Parteien. Die stehen auch in Rumänien mittlerweile in den Umfragen bei über 30%, sind ja auch in die Stichwahl gekommen bei der Präsidentschaftswahl. Und das ist für Rumänien natürlich noch mal mehr gefährlich oder auch für ganz Europa, weil das direkt an der Grenze nicht nur zur Ukraine ist, sondern auch zu Serbien, zur Moldawischen Republik. Also Rumänien ist ja ein ganz, ganz wichtiger ja, Verteidigungsblock, sage ich mal, für die EU und zwar Verteidigung wirklich auch im physischen Sinne zu verstehen und nicht nur im kulturellen Sinne. Und von daher ist das natürlich unglaublich wichtig, dass wir auch weiterhin das Land auf einer proeuropäischen Linie halten können. Und
Lassen Sie uns gleich nochmal über die Sicherheitslage sprechen, die natürlich total spannend ist, weil für Sie der Ukraine-Krieg nochmal wesentlich konkreter wird. Ich fand Ihre Stichworte ganz spannend, die Sie jetzt Ihrer Partei nochmal zugeschrieben haben: korruptionsbekämpfend, liberal, proeuropäisch. Gleichzeitig sagen Sie aber auch, die Populisten stehen bei 30%. Sie haben mit dieser Wahlannullierung, die eben auch in den deutschen Medien sehr präsent war, eben auch auf einmal die Herausforderung vor sich gehabt, Institutionen wieder mit Vertrauen auszustatten in der Bevölkerung. Da wurde eine demokratische Wahl wieder zurückgezogen. Wie schafft man das? Wie schafft man es, Legitimität wieder in die Demokratie aufzubauen? Denn auch wenn Vergleiche immer hinken, man schaut ja auch immer mit großer Sorge in Deutschland auf die Umfragen, wo ja auch immer mehr das Risiko besteht, dass Vertrauen in die Demokratie, in die Rechtsstaatlichkeit immer mehr zurücknimmt geht.
also ich würde mir wünschen, hier jetzt schon einen praktischen Erfahrungsbericht zu geben, als hätten wir das Problem schon gelöst. Das ist natürlich nicht so, sondern wir kämpfen natürlich damit vor allen Dingen in der Regierung ganz genauso, vor allen Dingen eben, wenn die politischen Entscheidungen, die man treffen muss, eher unpopulär sind, also Steuererhöhungen und teilweise auch Kürzungen bestimmter Sozialleistungen und vor allen Dingen auch im öffentlichen Dienst dann sogar auch Verkleinerungen oder auch das Auflösen von ganzen staatlichen Institutionen, wo wir das Gefühl haben, das ist einfach zu sehr ausgeufert. Ich kann Ihnen allerdings als Bürgermeister, glaube ich, eine viel bessere Antwort geben. Also vielleicht nochmal, im Kontext, ich bin seit ja, Mitte letzten Jahres dann auch Parteivorsitzender geworden dieser Partei, aus verschiedenen Gründen, unter anderem deshalb, weil ich einer der wenigen war, die auch die Wiederwahl als Bürgermeister gewonnen hatten innerhalb der Partei, also auch da im Grunde genommen den Praxisbeweis angetreten hatte, dass es möglich ist, mit einer konsequenten Antikorruptionspolitik, mit einer konsequenten Offenheit, Transparenz, die Menschen für sich zu gewinnen. Und das ist im Grunde genommen auch die Antwort auf die Frage, glaube ich, wie wir mit Rechtspopulismus umgehen müssen. Und zwar jetzt nicht nur Rechtspopulismus als kulturelles Phänomen, sondern auch wirklich als Symptom eines generellen Vertrauensverlustes in die Fähigkeit von staatlichen Institutionen und von der Demokratie überhaupt noch positive Resultate für die Bürgerinnen und Bürger zu liefern. Und da ist einfach die lokale Ebene unglaublich wichtig, denn da kann man bestimmte Aushandlungsprozesse noch transparenter machen, als das auf der nationalen Ebene möglich ist. Also bestimmte Kompromisse, die man einfach treffen muss. Wir können, was weiß ich, dasselbe Grundstück kann eben entweder zum Parkplatz oder zum Spielplatz werden. Und da muss man dann schauen, was wollen die Menschen mehr, was ist gerechter. Und das Ganze hat keine klare Antwort, sondern muss ausgehandelt werden. Und diese Prozesse kann man, glaube ich, auf der lokalen Ebene noch mal besser führen. Aber sie sind eben dann auch eine Erinnerung für alle, dass es in der Politik und in der Demokratie immer nur um Aushandlungsprozesse und um Kompromisse geht. Und ich glaube, das ist uns teilweise verloren gegangen. Da haben sicher auch die digitalen Medien mit ihren Algorithmen dazu beigetragen, das Verständnis dafür, dass es kaum etwas gibt, wo wir unsere eigenen Bedürfnisse 100% stillen können, sondern es ist eben normal in der Stadt, ja, da vielleicht auf der einen Straße machen wir dann auch ein paar Parkplätze, auf der anderen aber halt dann vielleicht einen Spielplatz. Und dann muss man halt vielleicht etwas länger gehen, um die Parkplätze zu erreichen. Ja. Und ich glaube, grundsätzlich ist das ein Problem, dass Menschen immer mehr ein Gefühl dafür verloren haben, für die Kompromisshaftigkeit der Demokratie und das aufzulösen und zwar in einem Vertrauen aufzulösen, dass man die Entscheidungen trifft für die Menschen und nicht für irgendwelche Spezialinteressen. Das ist tatsächlich auf einer lokalen Ebene, glaube ich, am besten möglich. Deshalb macht es mir auch unglaublich viel Spaß, Bürgermeister zu sein. Auch wenn das natürlich ein Job ist, der nie aufhört, also auch wenn man irgendwie sonntags beim Bäcker sich Brötchen holt, wollen die Bürgerinnen und Bürger dann doch noch irgendwie wissen, warum die Straßenlaterne auf der Straße noch nicht repariert ist. Aber es ist für diesen Wiederaufbau, sage ich mal, den demokratischen Wiederaufbau, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir gute Kommunalpolitik machen. Das reicht natürlich nicht aus, ist aber eine wichtige Voraussetzung für diese Neuwiederherstellung, sage ich mal, des Zusammenhangs zwischen demokratischem Diskurs auf der einen Seite und ganz, ganz konkreten Lösungen für die Verbesserung des Lebens und der Lebensqualität der Menschen auf der anderen Seite.
In Deutschland klagen immer mehr kommunale Mandatsträgerinnen und Mandatsträger über direkte Anfeindungen, über Bedrohungen. Es wird immer schwer, die Listen für die Stadträte, die Gemeinderäte, für Bürgermeisterämter etc. aufzufüllen. Wie erleben Sie das in Rumänien und konkret in Temeswar? Sind da die Populisten auch mächtig genug, um ihnen das Leben auch physisch schwer zu machen? Oder finden Sie auch auf dieser kommunalen Ebene genau diese Kompromisssuche, die Sie gerade angesprochen haben?
Ja, auch da muss ich eine nuancierte Antwort geben. Auf den sozialen Medien geht das wirklich sehr rabiat zu, wie überall. Und mittlerweile, natürlich ist fast auch so das verschoben, was man als normale Grenze des Sagbaren ansieht. Und wenn ich da irgendwie wüst beschimpft werde, dann mache ich mir gar nicht mehr die Mühe irgendwie, dass ich blockiere den vielleicht, aber ansonsten denke ich da jetzt nicht groß drüber nach. Ich muss sagen, dass ansonsten Temeswar schon auch Glück hat, weil es einfach eine Stadt ist, die seit Jahrhunderten einen sehr liberalen, offenen, multiethnischen Geist lebt und darauf auch stolz ist. Anderswo hätte ich es auch als Deutscher überhaupt nicht geschafft, Bürgermeister zu werden. Da wären natürlich die nationalistischen Fragen sehr viel größer gewesen. Und so bin ich froh, dass wir es einigermaßen schaffen, da auch in der Öffentlichkeit einen zivilen Umgangston zu behalten. Da muss man aber natürlich auch konkret dran arbeiten. Also zum Beispiel, wo ich konsequent nicht kürze, ist in der Kulturpolitik. Und weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir Räume brauchen, kulturelle Räume, wo sich Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten, ganz unterschiedlichen Generationen begegnen. Und das macht man normalerweise über, ja, kulturelle Veranstaltungen. Und dort, wo wir aber es schaffen, diese Räume auszubauen und zu halten. Wir investieren auch ganz viel in den öffentlichen Raum, also wirklich physisch Raum zu schaffen, wo Menschen Zeit verbringen können und sich begegnen können. Dann, glaube ich, können wir auch ja, diesen Diskurs wieder retten. Und ich muss dazu sagen, dass ich selbst auch persönlich relativ wenig im öffentlichen Raum angefeindet wurde und werde. Natürlich, was weiß ich, gab es auch Veranstaltungen, wo der ein oder andere dann versucht hat, ein Buh-Konzert irgendwie zu organisieren. Das hat aber meistens nicht geklappt. Denn im Herzen sind doch alle Menschen und da bin ich auch. Vielleicht bin ich da ein bisschen akatholisch, aber glaube ich weiterhin an das Gute im Menschen und von daher darf man da den Kopf nicht in den Sand stecken. Aber klar, man muss klare Kante zeigen und man muss eben auch zeigen, dass man sich von solcher Rhetorik nicht einschüchtern lässt und man muss klar auch denen dann auch, wie soll ich sagen, Rückendeckung geben, die in dem sich kleiner werdenden demokratischen Raum dann auch die Fahne hochhalten. Ja, weil das ist ja auch ein Problem. Wenn die merken, dass nicht mal die Mächtigen, was weiß ich, für sie sprechen, dann verkleinert sich dieser Raum immer mehr. Das heißt, sobald ich irgendwie in der Öffentlichkeit Kollegen von mir, weil sie Frauen sind oder weil sie, was weiß ich, weil sie Juden sind oder weil sie anderen Minderheiten angehören, deshalb angegangen werden, da muss man dann auch Wort ergreifen, um klarzumachen, so geht's nicht.
Sie haben jetzt eine ganz spannende Ambivalenz auch aufgemacht. Auf der einen Seite bringen Sie selber einen überzeugten Wertekanon mit, nicht nur als Katholik, können wir gleich auch nochmal vielleicht reinzoomen, sondern eben auch mit einer Partei, die normativ sehr stark unterwegs ist, mit vermutlich Überzeugungen, die auch in Deutschland schnell zu viel Unterstützung mobilisieren würde. Aber auf der anderen Seite sagen Sie eben auch klare Kante. Und das ist ja vielleicht nochmal in Bukarest stärker zu besichtigen, denn wenn ich es richtig sehe, regieren Sie ja mit durchaus schwierigen Parteien, die durchaus auch im populistischen, im vielleicht nicht so Antikorruptionsmilieu anzusiedeln sind. Also wie gelingt es Ihnen da, ich sage jetzt mal, Ihren Idealismus, Ihre Überzeugungen auch gut unterzubekommen?
Ja, das verlangt, sage ich mal, viel ab. Ich glaube, von der eigenen Erwartung, aber auch von den eigenen Wählerinnen und Wählern zu verstehen, ja, dass jede Koalitionsregierung aus verschiedenen Parteien zusammengesetzt ist. Wir haben, was weiß ich, ein Wahlergebnis von 13% gehabt und ich erkläre das auch meinen Wählerinnen und Wählern immer wieder neu. Ich kann die Dinge halt eben nur zu 13% umsetzen, die ich versprochen habe und bin darauf angewiesen, mit Partnerinnen und Partnern zusammenzuarbeiten, die vielleicht die Welt anders sehen als ich, die aber auch Wählerstimmen haben im Hintergrund. Und von daher, für uns lösen wir dieses Dilemma so auf, dass wir haben vier Ministerien, die wir führen als Partei. Das ist das Außenministerium, das Wirtschaftsministerium, das Verteidigungsministerium und das Umweltministerium, also alles wichtige strategische Ministerien. Und wo wir sagen, dort, wo wir wirklich konkret Verantwortung übernommen haben, da könnt ihr uns dran messen. Ansonsten gibt es viele Dinge, die passieren, die wir auch nicht so toll finden und anders machen würden, dann müsst ihr beim nächsten Mal einfach uns andere Wählerstimmen geben als die, die wir jetzt haben. Das ist das eine und das andere aber schon, und das ist vielleicht auch was jetzt eher ja, unangenehm ist, aber was trotzdem notwendig ist. Das heißt natürlich auch, wir scheuen uns auch nicht, selbst die eigenen Koalitionspartner auch anzugehen, wenn da Dinge passieren, die wir nicht gut finden. Das führt natürlich zu einem generellen Eindruck, ja, dass man ständig streitet und es gibt ja so diesen Mythos, dass so eine Regierung, die muss dann zusammenhalten und darf sich nicht streiten. Gab es ja auch in Deutschland viele Diskussionen darüber, über andere Koalitionsregierungen, die angeblich zu viel gestritten hätten. Es ist aber natürlich, glaube ich, auch wichtig, den eigenen Wählern zu signalisieren, es läuft nicht alles gut und viele eurer Frustrationen sind legitim und wir hören die und wir haben die auch. Und wir bringen die auch auf den Tisch und verschweigen die nicht. Aber gleichzeitig haben wir auch nicht die Macht, alles zu ändern. Und diese Ehrlichkeit, finde ich zumindest, wird von den Wählerinnen und Wählern auch geschätzt.
Also beeindruckend, wenn man bei 13% mit diesen vier Ministerien rauskommt. Da werden Sie sicherlich sehr gut verhandelt haben. Speziell bei Außen und Sicherheit würde ich gerne noch mal reinzoomen. Sie haben es bereits gesagt, die Ukraine ist für Sie nicht nur ein Kriegsgebiet, sondern Nachbar. 600 Kilometer Grenze verbinden Rumänien und die Ukraine. Sie profitieren gerade sehr davon, dass die Europäische Union ihre Verteidigungsausgaben unterstützt durch Kredite. Wie blicken Sie auf diesen Krieg? Wie blickt Rumänien auf diesen Krieg, der eben unmittelbar vor der eigenen Haustür passiert? Und was würden Sie sich mehr wünschen von Brüssel, von der NATO, damit hier die Perspektive auf den Frieden wieder eine realistische wird?
Also ich würde gerne ein bisschen ausholen in der Antwort auf diese Frage, weil ich glaube, es gibt hier einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, den wir einfach nicht vergessen dürfen. Und das ist der, dass die Europäische Union genauso wie alle internationalen Institutionen einen ganz starken, ja, Westfokus hatte und Westdrall, sagen wir es mal so. Und jahrelang die Stimmen und die Perspektiven aus Osteuropa, aus Zentral- und Osteuropa nicht wirklich gehört wurden. Und wenn man sich also nochmal anschaut, was ist in den Jahren vor 2022, vor der russischen Invasion in der Ukraine passiert, was wurde da auch gesagt, dann merken wir heute, hätten wir die osteuropäischen Stimmen ernster genommen, die, was weiß ich, schon lange über Energiesicherheit gesprochen haben, die schon lange über auch die militärische Bedrohung aus Russland gesprochen haben, dann wären wir jetzt vielleicht auch in einer anderen Situation. Und von daher ist für mich diese Grundsatzfrage, wie, mit welchem Blick schauen wir auf Osteuropa, mit welchen vermeintlichen Hierarchien funktioniert die EU, ist weiterhin unglaublich wichtig und ist eben auch eine Sicherheitsfrage. Wenn wir es nicht schaffen, die EU und Europa wirklich gesamtheitlich zu sehen und wirklich nicht mit einer Arroganz nach Osten zu blicken, sondern mit einem wertschätzenden, neugierigen Blick zu verstehen, dass wir brauchen diese Region, ja, wir brauchen Polen, wir brauchen Rumänien, wir brauchen die baltischen Länder für eine stabile und sichere EU. Das müssen wir schaffen, um wieder auf die richtige Spur zu kommen. Und da, glaube ich, hat sich natürlich in den letzten Jahren zwangsweise, sage ich mal, hat sich vielleicht der Blick auch von vielen westeuropäischen Politikern geändert. Aber wir sind noch längst nicht da, wo wir sein sollten. Ich erinnere nur daran, dass Rumänien und Bulgarien erst letztes Jahr in die Schengen-Zone aufgenommen wurden, obwohl beide schon seit über 10 Jahren die Anforderungen erfüllen, aber einfach die österreichische Regierung zum Beispiel hatte einfach ein Veto eingelegt aus rein innenpolitischen Gründen, weil man auf denen gut rumhacken kann, sage ich mal. Und also zurückzukommen auf die Bedeutung jetzt. Es ist natürlich so, dass Rumänien einfach eine sehr, sehr wichtige regionale Erfahrung hat. Unsere Geheimdienste sind sehr gut, was auch die Ukraine angeht. Wir teilen ja auch mit Moldawien eine gemeinsame Sprache. Und Moldawien ist ja deshalb so wichtig, weil wenn zum Beispiel Odessa fällt in der Ukraine, dann sind die Russen in 3 Stunden in Chisinau und dann quasi in einem zweiten Land. Und natürlich war das von Anfang an auch Putins Plan. Der wurde aufgrund der Tapferkeit der Ukrainer jetzt vereitelt. Aber das ist unglaublich wichtig, dass wir gerade auch die moldawische Linie halten. Und die Russen haben es ja auch versucht, jetzt mit den Wahlen in Moldawien, die wieder von innen heraus eigentlich zu zersetzen. Und gut, dass das nicht gelungen ist. Natürlich ist auch militärisch Rumänien wichtig mit dieser großen Grenze. Wir spüren auch den Krieg noch mal ganz anders, als das vielleicht in Deutschland der Fall ist. Also bei uns vergeht kaum eine Woche, wo nicht irgendwie eine Drohne an der Grenze runterfällt und eben auf einem Dorf auf rumänischer Seite vom Himmel kommt. Und so ganz genau weiß man nicht, ob das jetzt, ob die Sicht verirrt hat oder ob nicht vielleicht da doch auch bestimmte Szenarien ausgetestet werden. Und das beunruhigt in diesem Sinne noch mal mehr. Wir haben auch natürlich, was die Flüchtlinge angeht, die ukrainischen Flüchtlinge, die erste Welle kam ja in Moldawien und in Rumänien an, jetzt neben Polen. Und erst dann hat sich das mehr auf die EU verteilt. Also wir spüren die Auswirkungen dieses Krieges noch mal sehr viel unmittelbarer. Leider muss man sagen, dass das nicht unbedingt dazu führt, dass jetzt da eine absolut wasserdichte Mehrheit den pro-ukrainischen Kurs fährt, sondern eben wir ha haben auch unsere pro-russischen Kräfte, die sage ich mal, das Verhältnis zwischen Opfer und Aggressor umkehren und von innen heraus eine völlig andere Politik fahren. Und genau deshalb ist dieser Druck jetzt auch auf diese proeuropäische Regierung über alle Parteigrenzen hinweg so groß. Das muss jetzt gelingen, denn es geht auch um die Sicherheit der Ukraine und ganz Europas.
Ich erinnere mich jetzt gerade, während ich Ihnen zuhöre, an ein Gespräch, das ich vor 2 Jahren beim Katholikentag in Erfurt mit Annalena Baerbock führen konnte, auch noch online abrufbar, die nochmal sehr stark für auch das Bild der wertegeleiteten Außenpolitik einstand, was ja im Grunde so ein roter Faden ist der deutschen Außenpolitik, ganz gleich, wer gerade am wertischen Markt den Minister stellt oder die Ministerin. Wie blickt man von Rumänien auf solche Debatten? Also kann man dem was abgewinnen oder ist das etwas, was einfach angesichts der Realität, angesichts des Pragmatismus, der zwingend erforderlich ist, angesichts der Lage, die Sie gerade skizzieren, einfach obsolet erscheint?
Naja, das Problem mit solchen Debatten ist ja, dass oftmals die Realität ganz anders aussah und aussieht. Ich habe lang für Horst Köhler zum Beispiel gearbeitet und das Maß an Heuchelei, was die westliche und leider auch die deutsche Außenpolitik da zum Beispiel im Verhältnis zu Afrika an den Tag gelegt hat, das war teilweise schwer zu ertragen. Ja, also wenn man halt auf der einen Seite den Selbstanspruch hat, alles wertegeleitet zu machen, auf der anderen Seite dann aber alle möglichen Deals mit Diktatoren schließt und im Grunde genommen ganz bewusst auch bei schwierigen Themen die Klappe hält, um bestimmte realpolitische Ziele nicht zu gefährden. Das ist ja kein Problem. Wenn man aber dann gleichzeitig so tut, als handeln man nur Werte geleitet, dann ist das halt schon ein Problem. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht, das unterstreiche ich jetzt auch nochmal, das ist jetzt nicht auf Annalena Baerbock gemünzt, sondern ganz generell, was so das deutsche Selbstbild angeht. Und da ist das manchmal mit dem Blick von außen schon verwunderlich, wie stark die Deutschen ja immer wieder den Drang haben, ihre eigenen Entscheidungen moralisch zu überhöhen und zu erklären, obwohl sie ganz oft eben natürlich auch pragmatische Entscheidungen sind. Und nochmal, ich bin knallharter Pragmatiker, weil ich es mir nicht anders leisten kann. Ich muss den Menschen jeden Tag sagen, was ich konkret für sie liefere, und das geht nur über Kompromisse. Hm. Und aber wenn man dann eben gleichzeitig so tut, als wäre es ganz anders, dann ist das irgendwie unehrlich und ist auch, glaube ich, auf Dauer nicht gut. Also von daher auf jeden Fall Werte in der Außenpolitik, natürlich auch in der Innenpolitik, die muss wertegeleitet sein. Aber man muss auch ehrlich sagen, wo die rein wertegeleitete Außenpolitik auch an ihre Grenzen stößt.
Die EU passt hier, glaube ich, wunderbar auch rein, eben auch als ein sehr großes normatives Friedensprojekt. Nun ist Brüssel sehr weit weg für die Rumänen, aber wie schaut man auf den europäischen Einigungsprozess, auf die Freiheiten? Sie haben Schengen angesprochen, wovon die Rumänen jetzt erst relativ spät anfangen können zu profitieren. Aber ist die EU, ist das, was wir unter Europa verstehen, in Deutschland, mehr Freiheit oder mehr Drangsalieren für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger?
Nein, ich glaube, ganz klar ist die EU ein unglaubliches Erfolgsprojekt. Und das Traurige ist ja so ein bisschen, dass die Erwartung, die Menschen würden die Vorteile, die sie auch ganz selbst, ganz konkret haben, von sich selbst aus übersetzen in eine hohe Zustimmung zur EU, das ist offenbar eine falsche Erwartung gewesen, sondern man muss es eben immer wieder klar machen, diese Verbindung. Und wir sehen das zum Beispiel, wenn man sich die Wahlergebnisse der rumänischen Diaspora ansieht, also die mehrere Millionen Rumänen, die im EU-Ausland leben und nicht in Rumänien, die wählen teilweise, und zwar in großer Menge, eben auch die Rechtspopulisten, die einen sehr EU-kritischen Blick haben. Und das passt ja irgendwie nicht zusammen. Und von daher ist, glaube ich, diese Herausforderung, die großen, großen Errungenschaften der EU immer wieder als etwas zu vermitteln, dass eben nicht selbstverständlich ist, sondern dass das ein Kampf ist, der immer wieder neu geführt werden muss. Diese Herausforderung bleibt. Und auch da, glaube ich, haben viele in der Politik verschlafen in der Vergangenheit, immer wieder zu werben für die EU. Und natürlich sehen wir auch da die ganz typische, das wurde ja auch schon oft diskutiert, auch da die typische Heuchelei, ne, dass man im Zweifelsfalle dann doch ganz gerne auf die EU draufhaut, weil man braucht ja irgendwie ein Feindbild in der Politik. Aber nochmal, die EU liefert uns so viele ganz, ganz konkrete Vorteile, die wir leider als selbstverständlich ansehen, dass wir dann nicht mehr bereit sind, auch einen gewissen Preis dafür zu bezahlen. Und ich glaube deshalb, wir müssen diese Vorteile wieder in den Vordergrund rücken. Und ich ganz konkret kann das sagen, und ich sage es auch mit großer Dankbarkeit. Seit ich Bürgermeister bin, in den letzten 5,5 Jahren, habe ich europäische Fördergelder von 500 Millionen Euro für meine Stadt angeworben. Und das sind natürlich Fördergelder, die auch über die Steuern der Hörerinnen und Hörer des Domradios zum Beispiel eingesammelt wurden. Und natürlich bin ich da unglaublich dankbar dafür. Und ich sage das auch jedes Mal meinen Temeswarerinnen und Temeswarern. Leute, das ist Geld, das fiel nicht vom Himmel, sondern das haben sich andere in Europa erarbeitet. Und es ist tatsächlich auch unsere Verpflichtung, wenn wir in einer Straßenbahn fahren, die modern ist und mit EU-Geldern finanziert wurde, dann auch zu sehen, dass dieses große Projekt der EU auch unsere Unterstützung braucht.
Sie sagten jetzt schon mehrfach, dass Sie bei Köhler gearbeitet haben. Sie sind selber im Südschwarzwald groß geworden, also weit weg der deutschen Hauptstadt, aber kennen natürlich dadurch auch sämtliche unterschiedliche Regionen, auch in Deutschland, auch wie sich die Politik dort entwickelt. Wenn Sie jetzt auf Ihre letzten 6 Jahre in Rumänien zurückblicken, was würden Sie sich wünschen, würde sich Deutschland von Rumänien abschauen? Was klappt dort besser? Was sind die Erfolgsgeschichten und wo verliert sich Deutschland da im Vergleich?
Oh, das ist eine tolle Frage und da könnte ich natürlich viel erzählen, denn tatsächlich das Grundproblem, wie ich das vorher auch gesagt habe, ist ja, dass man mit so ein bisschen erhobener Nase auf ein Land wie Rumänien blickt und meint, man selbst hätte irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber wer nach Temeswar kommt, und das hat mir ja gerade mich als junger Mann damals auch so fasziniert, der merkt, dort lebt ein europäischer Geist in dieser ganz selbstverständlichen Vielsprachigkeit zum Beispiel, der dort schon lange wehte, als bei mir im Hotzenwald, im Südschwarzwald, wo ich aufgewachsen bin, die Leute noch nichts mit Europa anfangen konnten. Ja, und das ist also diese ganze Frage von Vielfalt, von kultureller Vielfalt als Motor von Entwicklung, von Innovation. Das ist etwas, was uns ja viele dieser osteuropäischen Länder vormachen können und was ja auch wir immer wieder neu verhandeln müssen bei uns. Wie gehen wir mit Vielfalt um? Aber ja, eine Stadt in Temeswar, wo man ganz selbstverständlich auf der Straße aufgewachsen ist und der eine Kumpel hat Serbisch zu Hause gesprochen, der andere Deutsch, der andere Ungarisch, der andere Rumänisch, das prägt natürlich das Denken, das macht eine ganz andere Neugier und deshalb war Temeswar immer auch eine Stadt, die unglaublich viel Innovationskraft gezeigt hat, wo viele Dinge erfunden wurde. Es ist die erste Stadt Europas mit elektrischer Straßenbeleuchtung, die erste Bierfabrik, in der das haben jetzt waren die Deutschen zuerst, aber zumindest in der großen osteuropäischen Region. Und diese Offenheit für Neues, basierend auf einer Neugier für die positive Andersartigkeit der Menschen um dich rum, das ist was ich zumindest meine Stadt, ich will das jetzt nicht auf ganz Rumänien vielleicht übertragen, was die vormachen kann. Und wenn ich Firmen frage, die sich bei mir ansiedeln in Temeswar, und das sind auch deutsche Firmen, viele deutsche Firmen produzieren dort, machen dort aber auch Forschung und Entwicklung. Oder es war eine Firma neulich, die hat ihre Serviceabteilung dorthin verlegt aus Deutschland. Das ist natürlich jetzt aus deutscher Sicht was Schlechtes, aus rumänischer Sicht ist das was Gutes. Und ich frage die dann immer, was findet ihr hier toll, wieso kommt ihr hierher? Und ganz viele sagen mir, es ist nicht nur die Tatsache, dass hier viele junge, gut ausgebildete Leute sind, die ganz selbstverständlich mehrere Sprachen sprechen, sondern es ist auch ein Hunger und eine Offenheit für das Gestalten von Zukunft, ja, was man da findet. Denn die Zukunft ist tatsächlich noch sehr viel offener. Das ist auch was mich immer angezogen hat. Ja, in einem Land wie Rumänien, ja, da kann auch noch viel schief gehen. Da kann aber eben auch sehr, sehr viel gut laufen. Und es kommt dadurch noch sehr viel mehr auf die Gestaltungskraft des Einzelnen an, des einzelnen Politikers, aber auch des einzelnen Bürgers. Und da fehlt mir manchmal in Deutschland dieser Hunger. Da ist es mir manchmal zu bequem, zu bräsig, zu ja, und dann fehlt dann auch die Lust auf Neues, die Lust auf Experiment. Und ich glaube, das ist nicht nur kulturell, sondern auch wirtschaftlich ein Verlust. Und ich wünsche mir natürlich für mein Heimatland, dass Deutschland da wieder zu einer neuen Dynamik kommt.
Ja, wir warten gerade auf den Reformmotor, der jetzt hier angeworfen werden sollte. Will auf was anderes nochmal zurückkommen. Sie haben ja schon gesagt, Sie sind über die Jesuiten damals als Freiwilliger nach Rumänien gekommen. Sie sind in der katholischen Kirche aktiv, sind dort verortet. Würden Sie sagen, Sie machen aus christlicher Perspektive, das ist ja so ein wiederkehrendes Motiv auch in der deutschen Politik, Politik in Rumänien, ist das für Sie ein Leitmotiv?
Ich glaube grundsätzlich, ich würde wahrscheinlich nicht Politik machen ohne eine christliche Verwurzelung. Ich würde fast sogar so weit sehen, dass ich wüsste gar nicht, wie das gehen sollte, denn das ist ja schon ein Knochenjob. Und wenn man den nicht irgendwie macht, indem man den Preis, den man zu zahlen hat, auch irgendwie in einen größeren Kontext stellt und ja, in ein größeres Vertrauen geborgen zu sein in einer positiven Kraft. Ich weiß nicht, ob ich das dann könnte. Aber natürlich ist es für mich auch ganz konkret. Natürlich ist das handlungsleitend. Ich weiß natürlich auch, dass meine Bürgerinnen und Bürger und auch meine Wählerinnen und Wähler nicht alle meinen Glauben teilen. Aber das ist ja auch nicht notwendig. Ich mache ja nicht Politik für Katholiken, schon gar nicht in Rumänien. Das ist ja eine kleine Minderheit dort. Das ist ein mehrheitlich orthodoxes Land. Aber ich schöpfe Kraft daraus und das, glaube ich, kann nur allen gut tun. Und ich natürlich komme ich auch in der Bewertung von gewissen politischen Sachverhalten, fällt es mir vielleicht leichter. Aber das stelle ich jetzt nur mal so als Frage in den Raum. Ich will das nicht behaupten und will auch nicht sagen, dass das irgendwie bei anderen anders ist. Fällt es mir vielleicht leichter, zu einer moralischen Bewertung zu kommen, als wenn ich nicht in diesem Glaubenskontext groß geworden wäre. Vielleicht sogar, aber das sage ich jetzt nur mit einem gewissen Lächeln auf den Lippen. Als Katholik sind wir auch, haben wir auch ein relativ entspanntes Verhältnis zur Sünde, in dem Sinne, dass es natürlich auch immer die Beichte gibt. Vielleicht ist auch ein gewisser Pragmatismus da angelegt, wo man sagt, es ist jetzt auch nicht jeder Tag dafür entscheidend, ob ich in den Himmel komme oder nicht, sondern ich kann mit manchen Kompromissen auch leben, wenn ich weiß, dass sie langfristig und auf die lange Sicht hin das Richtige sind für die Gesellschaft.
Wir hatten letztes Jahr in Deutschland, Sie werden das sicherlich aus der Entfernung mitbekommen haben, eine sehr kontroverse Debatte um die Frage, wie politisch sollen, dürfen die großen Kirchen sein, rund um eine Abstimmung, die damals noch in der letzten Legislatur erfolgt ist, zur Migrationspolitik. Eine Debatte, bei der ich bis heute als jemand, der auch aus katholischer Perspektive Lobby macht, das Gefühl habe, dass sie noch nicht abgeschlossen ist. Wie politisch ist die orthodoxe Kirche in Rumänien? Sie haben es angedeutet, ich glaube 85% gehören der rumänisch-orthodoxen Kirche an. Haben Sie da ähnlich nervige Kirchenvertreterinnen und Vertreter vor sich, die auch noch mitmischen? Oder ist das ein nicht politisches Feld?
Da werfen Sie mich jetzt direkt ins Wespennest. Das ist tatsächlich ein Thema, das auch immer mal wieder kontrovers diskutiert wird. Denn tatsächlich hat auch historisch gesehen die rumänisch-orthodoxe Kirche einen sehr großen Einfluss auf das gesellschaftliche Leben, das politische Leben bekommt tatsächlich auch, wird staatlich subventioniert. Auch das wird immer wieder diskutiert. Jetzt zum Beispiel wurde eine große neue Kathedrale gebaut in Bukarest neben dem Parlamentsgebäude, die hunderte von Millionen gekostet hat und auch zum Gutteil über staatliche Subventionen finanziert, was natürlich dann auch immer wieder zur Frage führt, ist das Geld da gut angelegt. Gleichzeitig hat die orthodoxe Kirche schon auch eine Signalwirkung, vor allen Dingen auch im ländlichen Raum, was die politische Ausrichtung angeht. Und von daher ist das schon ein Thema, was uns auch beschäftigt und wo man teilweise sicher auch sehen kann, wie schwierig diese Balance zu halten ist zwischen Einfluss, der eher sich als Machtkorrektiv versteht auf der einen Seite oder eben auch ein Einfluss, der eher selbst zur Macht wird. Und das ist ja ein schwieriges Spannungsverhältnis. Das ist sicher nochmal unter ganz anderen Vorzeichen als in Deutschland. Und klar, ganz grundsätzlich, ich selber, sage ich mal, wenn ich meinen eigenen Glauben versuche zu deuten, dann finde ich, muss Kirche vor allen Dingen natürlich kritisch sein mit weltlichen Machtstrukturen und immer erstmal von der Haltung her auf Seite derer stehen, die davon nicht profitieren. Und auch wenn das sicher manchmal unbequem ist.
Herr Fritz, zum Abschluss, gerade weil Sie sich jetzt ja auch nochmal sozusagen aus christlicher Perspektive geäußert hat, würde mich interessieren zwischen Glaube und Realpolitik und oder Machtpolitik. Was sind Ihre Überlebensmethoden, mit der Sie durch diesen schwierigen Spagat kommen zwischen dem Rathaus und dem Präsidentenpalast, zwischen nationaler Herausforderungen und der Frage nach Elektrostrom und Straßenlaternen in Ihrer Heimatstadt?
Naja, also erstmal ist ganz wichtig, dass man als Politiker sich selbst nicht an erste Stelle stellt. Und da gehört aber eben auch dazu, auch nicht das eigene moralische Empfinden und nicht das eigene Bedürfnis, abends in den Spiegel zu schauen und sich irgendwie entgegenzulächeln und zu sagen, Mensch, was für ein toller Hecht bin ich. Darum geht's nicht, ja, sondern es geht darum, was sind Entscheidungen, die für meine Bürgerinnen und Bürger, für mein Land, für meine Gemeinschaft langfristig die besten sind, auch wenn jede Entscheidung mit einem gewissen Preis kommt. Ja. Und das können eben dann auch Entscheidungen sein, mit denen man sich nicht so wohl fühlt und die man auch als Privatperson vielleicht lieber nicht getroffen hätte. Aber nochmal, das eigene Empfinden darf da meiner Ansicht nach keine Rolle spielen. Das ist natürlich dann nicht immer so leicht auch zu vermitteln. Das ist, glaube ich, auch nicht die beste Werbung irgendwie für den Politikerberuf. Denn natürlich wünscht sich jeder irgendwie möglichst kongruent zu sein. Aber diesen Luxus hat man oft nicht. Denn das Schwierige in der Politik ist ja, du hast ja nicht Wahloptionen in einem Idealkontext, sondern du hast immer nur eine sehr, sehr geringe Anzahl von Optionen, aus denen du auswählen kannst. Und meistens ist es so, dass alle diese Optionen auch schlechte Seiten haben und auch schlechte Folgen haben und es kaum Entscheidungen gibt, die nur Gutes als Folge haben. Und da muss man dann natürlich abwägen. Da hilft mir dann vielleicht auch ein bisschen das ignatianische Unterscheiden der Geister und grundsätzlich zu trennen zwischen der Rolle als Politiker und der eigenen Person ist, glaube ich, sicher gesund. Nicht jeder Angriff, auch öffentlicher Angriff auf mich, da geht es wirklich um die Person Dominik Fritz, sondern da geht es halt um meine Rolle jetzt als Bürgermeister oder als Parteivorsitzender. Und das muss man dann auch trennen können. Und dann ganz am Ende ist natürlich das Allerwichtigste, ist, dass man immer weiß, ich könnte auch anderes machen und ich brauche das nicht unbedingt in meinem Leben, um glücklich zu werden, sondern das Glück, das kommt, kann auch von woanders kommen, muss nicht unbedingt aus der Politik kommen.
Aber noch ist der Plan A, Politik zu machen in Rumänien. Vielen Dank, Dominik Fritz, für das Gespräch, für den Austausch im Podcast von domradio.de und ZDK. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns.
Danke für die Einladung. Alles Gute.